Wer ist besonders anfällig für Videospielsucht und warum sind manche Menschen dafür anfälliger als andere? Ich lasse mir heute erklären, welche Risikofaktoren es auf persönlicher Seite für eine Suchtentwicklung gibt. Avatar statt Alltag. Warum macht Zocken so viel Spaß? Weshalb haben manche Games Suchtpotenzial und andere nicht? Wer ist besonders anfällig für Videospielsucht und warum? Wir haben Antworten. Herzlich willkommen zu Videospielsucht verstehen, der zweiten Staffel von Mediensucht verstehen, dem Podcast der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, gefördert durch die Techniker Krankenkasse in Hessen. Mein Name ist Saskia Rösner. Mit mir hier im Studio sind Benjamin Strobel und Jessica Kartmann-Rosenthal von Behind the Screens. Wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, wer anfällig ist für Videospielsucht. Und vor allem auch interessiert mich, warum sind denn manche Menschen eigentlich anfälliger für die Entwicklung einer Sucht oder einer Videospielsucht als andere? Was könnt ihr mir dazu sagen?
Ich würde erstmal mit ein paar Aspekten beginnen. Wenn man so die Frage stellt, wer ist anfällig, dann klingt das so, als ob so eine ganze Person gemeint ist, aber es sind eigentlich eher so einzelne vielleicht Eigenschaften oder Fähigkeiten, die einen anfälliger machen und oder weniger anfällig machen. Und als erste Aspekte würde ich dabei mitbringen die Impulskontrolle und die Emotionsregulation. Das sind jetzt sozusagen psychologische Fachbegriffe. Ich erzähle mal, was damit gemeint ist. Also Impulskontrolle bedeutet, dass ich gut da drin bin, Impulse zu kontrollieren oder ihnen zu widerstehen, wenn ich sie habe. Ein klassisches Beispiel wäre, ich stehe an der Kasse und da ist ein richtig leckerer Schokoriegel, der mir da angeboten wird. Und dann ist die Frage so, gebe ich diesem Impuls nach, dass ich den jetzt noch mit in den Einkauf lege, weil der mich so anlächelt, oder kann ich diesen Impuls eher kontrollieren und sagen, nee, das ist jetzt Quatsch, da werde ich jetzt gerade hier nur so ein bisschen verlockt an der Kasse, aber eigentlich hatte ich gar nicht geplant, einen Schokoriegel zu kaufen. Ich nehme den jetzt nicht mit. Das wäre sozusagen diese Fähigkeit der Impulskontrolle. Zum Beispiel weiß man, dass sich diese Fähigkeit erst entwickelt über die Lebensspanne. Das heißt, Kinder und Jugendliche sind noch gar nicht so gut da drin. Das werden viele Eltern selber beobachten, dass Kinder entsprechend keine gute Impulskontrolle haben. Die wollen alles gerne häufig sofort. Und bis zum 25. Lebensjahr, kann man sogar noch sagen, entwickelt sich diese Fähigkeit noch aus. Das hat mit der Hirnentwicklung zu tun, die da ein bisschen langsamer ist an der Stelle mit der Entwicklung dieser Fähigkeit. Und das ist so ein Aspekt. Menschen unterscheiden sich natürlich auch da drin, wie gut sind sie in dieser Impulskontrolle. Und wenn die nicht so stark ausgeprägt ist, wenn ich nicht so gut da drin bin, dann kann ich auch den Impulsen, die Computerspiele zum Beispiel betreffen, nicht so gut widerstehen. Dann ist die Verlockung, der Controller liegt schon so bereit auf meinem Platz oder ich würde so gern jetzt noch etwas länger weiterspielen kann eben nicht so gut diesen Impuls anzufangen oder aufzuhören kontrollieren. Also wenn das nicht so gut ist, bin ich etwas anfälliger dafür, weil das Anfangen und Aufhören nicht so gut kontrolliert ist. Das andere, was ich hier mitbringen würde bei diesen allgemeineren Eigenschaften, wäre die Emotionsregulation. Das heißt, Gefühle kontrollieren, Gefühle regulieren, wenn ich sie überhaupt erstmal verspüre, erstmal überhaupt die Frage haben, okay, was fühle ich eigentlich? Und wenn mir das nicht so gut gefällt, wie gehe ich damit um? Letzten Endes dieser Umgang. Und auch da wird man feststellen, dass Menschen unterschiedlich gut da drin sind, mit den eigenen Gefühlen umzugehen, die erstmal zu erkennen und sie dann sozusagen zu verändern. Darum geht es ja häufig. Wenn es mir nicht gut geht, dann möchte ich wieder an einen Punkt kommen, wo es mir besser geht. Und das ist eben auch eine Fähigkeit, die hat auch mit Strategien zu tun. Vielleicht habe ich irgendwie gute Strategien. Was mache ich, wenn es mir nicht gut geht? Na, dann zu wissen, was tut mir dann gut? Und eine Möglichkeit, wir sind wieder beim Werkzeugkoffer, in dem Spiele liegen können, dann könnten wieder Spiele oder Gaming ein Werkzeug sein, mit Gefühlen umzugehen. Und da liegt auch eine gewisse Gefahr jetzt natürlich für die Sucht drin, wenn jetzt immer sozusagen nur das Spiel als Werkzeug mir zur Verfügung steht und ich das eben immer wieder verwende, vielleicht um jetzt den Tag zu vergessen, der war so anstrengend und da haben mich Leute irgendwie wütend gemacht und da will ich gar nicht mehr dran denken. Deswegen verziehe ich mich jetzt so ein bisschen in eine Spielwelt, die mir ganz andere Sachen bietet sozusagen, mit dem Ziel aber auch ein bisschen vielleicht die schlechten Sachen zu vergessen. Und das ist nicht immer schlecht, das muss nicht immer schlecht sein, das ist durchaus eine Strategie, die man auch verwenden kann, das ist völlig in Ordnung, aber auch hier ist es, kann es kippen, wenn ich immer wieder nur mit Spielen versuche, meine Gefühle zu bearbeiten.
Okay, also Impulskontrolle und Emotionsregulierung sind die ersten beiden Fähigkeiten, die entscheiden können, wie anfällig wir sind für die Entwicklung einer Sucht. Und wenn die beiden gut trainiert sind, ist es schon mal super. Welche Faktoren gibt es denn sonst noch?
Ich habe auch noch zwei so allgemeine Faktoren mitgebracht. Der eine ist das Aufschieben. Ich glaube, das kennen wir alle.
Oh ja, die Aufschieberitis.
Richtig, die Prokrastination ist ja das Fachwort dafür. Und Menschen sind da unterschiedlich gestrickt drin, wie sie damit umgehen. Ja, ich habe viele Sachen auf der To-Do-Liste. Und dann neigt man ja schnell dazu zu sagen, ach, ich zock jetzt eine Runde und dann habe ich mich mental darauf vorbereitet und dann mache ich die anderen Sachen.
Nur eine Runde?
Ja, nur eine Runde. Und wir wissen, wohin das läuft. Kann natürlich schnell passieren, dass dann aus der einen Runde ganz viele Runden werden und der Berg an Dingen, die wir aufschieben, wird halt immer größer. Dadurch wird es ja immer schwieriger, sich dem dann zu stellen und dann wächst das immer weiter. Und dann kommt man an so einen Punkt, dass man vielleicht gar nicht mehr aufhören möchte, weil man weiß, dass die anderen Sachen jetzt inzwischen so viel sind, dass es einen so sehr stresst und dann flüchtet man da so ein bisschen rein und der Berg wächst quasi immer weiter. Und da sind Menschen einfach sehr unterschiedlich. Es gibt ja auch die, die sagen, nee, ich muss erst alles erledigt haben, dann kann ich mich quasi entspannt zurücklehnen und spielen. Und das ist so ein Punkt, wo sich Menschen unterscheiden. Zweiter Punkt wäre der Selbstwert. Also wie schätze ich eigentlich meinen eigenen Wert ein? Ja, traue ich mir viel zu oder habe ich vielleicht die Erfahrung gemacht, naja, eigentlich braucht mich niemand, eigentlich interessiert sich auch keiner für mich, eigentlich mögen mich Menschen nicht, dann suche ich mir natürlich irgendeine Möglichkeit, dieses Gefühl zu verändern, ja, mich als selbstwirksam zu erleben, gute Erfahrungen zu machen, zu merken, hey, ich bin in einem Team unterwegs, ich kann mit anderen was erreichen. Ihr habt in der ersten Folge darüber gesprochen, ja, diese drei psychischen Grundbedürfnisse. Ich habe Entscheidungsfreiheit, ich kann mit anderen zusammen was machen, ich kann mich Teil von einem Team fühlen, ich kann Erfolge haben. Und ich kann also quasi Games nutzen, um an meinem Selbstwert zu arbeiten, aber umgekehrt kann das natürlich auch dazu führen, dass ich das nur noch darüber mache. Also heißt, wenn ich auf diese Selbstwertebene so ein bisschen kippe, dann kann das eben in ein Risiko münden.
Dann haben wir jetzt schon vier. Die Impulse, die Gefühle kontrollieren, der Selbstwert und das Aufschieben. Okay, ich gehe davon aus, ihr habt noch viel mehr im Petto.
Ja, ich würde, weil es auch ganz gut zu dem Thema Selbstwert, glaube ich, passt und du auch schon die Grundbedürfnisse nochmal erwähnt hast, das Grundbedürfnis nach sozialer Verbundenheit nochmal aufgreifen, der sich hier oder das sich hier als Risikofaktor darstellen kann, nämlich in Form von Einsamkeit. Einsamkeit ist auf jeden Fall auch wieder so ein Risikofaktor, der einen anfälliger macht, eine Sucht zu entwickeln hier. Und das ist ja auch erstmal nicht nur ein objektives Alleinsein, das ist sicherlich ein Aspekt, der dazu reinträgt, aber dann natürlich ein resultierendes Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich bin einsam, ich bin allein auf der Welt, ich habe niemanden. Und da hat es auch wieder ein bisschen mit dem Thema Emotionsregulation zu tun, denn auch hier geht es jetzt darum, wie gehe ich mit diesem Gefühl der Einsamkeit um. Und auch hier können natürlich Spiele wieder eine Antwort für mich sein. Wir haben das auch in der Corona-Pandemie-Zeit natürlich sehr viel gesehen. Wir waren als Gesellschaft, ja, oder fast alle von uns gezwungen, zumindest über gewisse Zeiträume, dass wir uns isolieren mussten, dass wir alleine zu Hause bleiben sollten und gerade Personen, die vielleicht auch alleine leben, hatten dann natürlich sehr, sehr wenige unmittelbare soziale Kontakte. Und dann habe ich eigentlich nur noch die Möglichkeit, vielleicht auf digitalen Wegen mich zu verbinden. Das war auch, glaube ich, eine ganz tolle Möglichkeit. Aber hier steckt wieder so ein bisschen das Risiko drin, wenn ich jetzt sozusagen wieder nur noch Spiele instrumentell als Möglichkeit sehe, Einsamkeit zu begegnen. Und das kann ja sein, dass ich das nicht nur mache, dass ich tatsächlich Leute online treffe, vielleicht wähle ich auch fiktionale Welten, also eigentlich nur Geschichten, die ich erlebe sozusagen, wo andere Figuren sozusagen miteinander in Verbindung stehen. Das sind vielleicht so ein bisschen Stellvertreter für mich. Ich sehe einfach tolle Geschichten über Figuren und das hilft mir vielleicht mit der Einsamkeit umzugehen, aber gleichzeitig arbeite ich überhaupt nicht daran sozusagen eigene soziale Kontakte aufzubauen und dann sind wir wieder in dem Risikofaktor, wo es vielleicht kippen kann.
Also dass man sich so ein bisschen in so eine Scheinwelt versucht reinzufühlen, weil man selbst gerade gar nicht weiß, wie man das Gefühl der Einsamkeit überwinden soll.
Ja, wenn du es so sagst, es klingt so ein bisschen nach Klischee sozusagen, der Gamer, der so in seine Scheinwelt sich flüchtet, aber tatsächlich so ein kleines bisschen kann es so sein. Das ist ja ein tröstliches Gefühl vielleicht, irgendwie eine Geschichte zu erleben von Figuren, die miteinander befreundet sind. Das sind spannende Geschichten, die verfolgen wir gerne, daran haben wir alle Freude. Ja, aber es kann sozusagen nicht nur vielleicht tröstlich sein, sondern dann auch wieder kippen, wenn es mich davon abhält, vielleicht andere Strategien zu ergreifen, die für mich wieder hilfreicher wären.
Okay, das habe ich verstanden. Danke, Ben. Ja, gibt es noch weitere Faktoren?
Wir haben noch einen großen Bereich der mentalen Gesundheit. Wir haben uns jetzt gerade eher mit so allgemeinen Faktoren beschäftigt. Aber der mentale Gesundheitsbereich ist ja auch ganz, ganz groß und wichtig in dem Zusammenhang. Und ich glaube, da muss man eine Sache vorwegschieben. Wir haben, wenn es jetzt also um zum Beispiel solche Sachen wie Depressionen oder sowas geht, haben wir immer das Problem, dass wir auch von der Studienlage ganz schwer sagen können, in welche Richtung das funktioniert. Also ob, wenn ich eine psychische Erkrankung habe, die dazu führt, dass ich in Abhängigkeit komme oder dass die Abhängigkeit die psychische Erkrankung begünstigt. Ja, man kann das in beide Richtungen denken. Das ist auch logisch, dass es in beide Richtungen funktionieren kann. Und es kann aber eben, also es macht dann schwierig zu sagen, was in welche Richtung funktioniert das. Bei der einen Person mag es so rum sein, bei der anderen mag es so rum sein. Deswegen werde ich, wenn ich jetzt darüber spreche, eher von Zusammenhängen reden und nicht sagen, das eine bedingt das andere, weil man es eben ganz, ganz schwer sagen kann, auch von der Studienlage. Und ein Punkt wäre zum Beispiel eben die Depression, die ja wir natürlich alle als Begriff kennen. Also wirklich so eine lange Phase von gar nichts fühlen oder sich niedergeschlagen fühlen mit allem, was damit einhergeht. Das ist natürlich ein Faktor. Wenn ich das spüre, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, dass ich sage, ich will mich ablenken. Ja, ich will diesen Zustand, den ich da in mir habe und aus dem ich eigentlich nicht rauskomme, den will ich irgendwie zumindest überdecken und mal ein paar Stunden an was anderes denken. Und das ist ja auch wieder, wenn es im Rahmen passiert, völlig in Ordnung. Ja, wir alle brauchen, egal ob eine klinische Depression oder nicht, brauchen wir Ausflüchte. Wir brauchen das mal, dass wir mal nichts anderes denken, uns ablenken können. Aber wenn das so ein Muster wird, dass ich gar nicht mehr mit mir sein kann und immer die Ablenkung brauche, durch welche Form von Medien auch, aber jetzt sprechen wir natürlich heute über Games, dann kann das natürlich ein Problem werden.
Ein anderer Bereich wäre vielleicht auch so Angststörungen. Glaube ich, knüpft ganz gut an. Da können natürlich viele Aspekte können zu Angst beitragen oder eine Angststörung sein. Ich denke, ein ganz passendes Beispiel, das nochmal anschließt an das Thema Isolation vielleicht, eine soziale Phobie, also vielleicht eine Angst irgendwie unter Menschen zu sein, vor Kontakten sozusagen, dass man eben nicht so gerne aus Ängsten heraus mit Menschen in Kontakt kommen möchte direkt. Und lieber für sich bleibt sozusagen. Gar nicht, weil man gerne alleine ist, sondern weil die sozialen Situationen angstauslösend sind. Und da bieten Spiele natürlich auch eine Möglichkeit, wieder eben diese sozialen Reize sozusagen zu haben, irgendwie entweder vielleicht online ein bisschen auf mehr Distanz mit den Menschen zu sein. Ja, da kann ich vielleicht eher diese Ängste überwinden, weil der Kontakt nicht so direkt ist. Das kann sogar ein Vorteil sein manchmal von Spielen, dass sie einem das so erlauben, dass man quasi so schrittweise sich rantasten kann über online, über digitale Wege ist ein bisschen leichter vielleicht in Kontakt zu kommen. Das ist super. Es kann mich aber auch wieder davon abhalten. Also es kann diese Angst aufrechterhalten, wenn ich jetzt eben nur mich mit Spielen beschäftige und sage, da bin ich sicher, ich bleibe hier in meinem sicheren Kreis, da kann mir nichts passieren. Ich mauere mich hier so ein bisschen ein in meiner Komfortzone. Und das hält natürlich wieder auf psychologischer Ebene die Angst letztendlich aufrecht, weil ich nie nach draußen gehe, um andere Erfahrungen zu machen, die diese Angst auch widerlegen können. Das wäre jetzt das, was man in der Psychotherapie vielleicht machen würde, dass man eben übt, diesen Ängsten zu begegnen und dann auch lernt, dass es vielleicht eben nicht so schlimm ist, dass diese ganzen Befürchtungen, die man hatte, gar nicht eintreten. Und da ist die Gefahr, dass ich diese Erfahrung vielleicht nicht mehr mache, wenn ich jetzt nur noch im Spiel verbleibe sozusagen und auch wieder nur meine sozialen Beziehungen dort beziehe.
Alles klar. Also Depression haben wir und Angststörung haben wir bei der mentalen Gesundheit. Gibt es da noch weitere Faktoren, die man beachten sollte?
Vielleicht den Bereich der Neurodiversität, Neurodivergenz, so als Dachbegriff. Und ich würde jetzt mal besonders ADHS nochmal hervorheben. Das ist das, was vielleicht viele auch kennen. Früher hat man es einfach Hyperaktivität genannt, die ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätsstörung. Also wenn man es ganz ausspricht, wird es kompliziert. Das ist durchaus etwas, also viele haben sogar mittlerweile so ein bisschen, sehen es auch als problematisch an, das als psychische Störung zu klassifizieren, weil es eher abweichende Entwicklung, neuronale Entwicklung ist sozusagen. Die ist aber nicht so abweichend, weil je nach Studie 5-10% aller Menschen ADHS haben. Also es ist eher sozusagen eine Normvariante, die nicht ganz so häufig auftritt wie andere Entwicklungen. Aber deswegen würde man vielleicht gar nicht unbedingt immer von einer Störung sprechen. Aber es kann natürlich Menschen, die das haben, in der heutigen Welt Probleme machen, weil unsere Welt sozusagen nicht darauf ausgelegt ist, wie stellt sich das dar? Also ich bin mit einem ADHS zum Beispiel leicht ablenkbar. Ich reagiere schnell auf Reize aus der Umgebung zum Beispiel. Das verhindert aber, dass ich mich gut fokussieren kann auf eine Sache. Ja, und wenn wir in der Menschheitsgeschichte kurz zurückgehen, ja, also durchaus, wenn ich in der Wildnis unterwegs war und ich höre ein Rascheln, war es vielleicht gut, dass ich meine Aufmerksamkeit darauf lenken konnte. Das war mal sehr sinnvoll, aber es ist vielleicht nicht mehr so sinnvoll aus heutiger Perspektive, wenn ich mich konzentrieren möchte. Und jetzt stellt man aber fest, dass Computerspiele sehr, sehr gut da drin sind, die Aufmerksamkeit zu binden von Menschen mit ADHS. Die können sich nicht gut konzentrieren auf ihre Schularbeiten oder auf die Arbeit. Aber ein Computerspiel, das hat so eine hohe Reizdichte, da passiert immer viel in schneller Abfolge, auch wieder viel Belohnungsaspekte, viele Erfolgserlebnisse und deshalb ist das etwas, ja, wo ADHS-Menschen viel, viel weniger Probleme haben, da können sie sich gut drauf fokussieren. Das heißt, das hat eine gewisse Anziehungskraft, auch bei Kindern vielleicht schon. Aber auch da ist natürlich die Gefahr, wenn man sich wieder nur auf das Spiel fokussiert, dann ist da wieder natürlich die Einseitigkeit, ich habe keine Alternativen, ich bin nur im Spiel, wieder eine Suchtgefahr.
Okay, jetzt haben wir eine ganze Menge an Faktoren gesammelt. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Die Impulskontrolle hatten wir, die Emotionsregulation. Wir hatten bei dir die Prokrastination, also das Aufschieben und den Selbstwert, beziehungsweise Selbstwertprobleme. Ben hat Einsamkeit noch angesprochen und dann hatten wir den größeren Bereich der mentalen Gesundheit mit der Depression, der Angst und auch Neurodivergenz bzw. ADHS jetzt im Speziellen, wo wir aber das Henne-Ei-Problem haben. Ne? Also wir wissen nicht, was bedingt hier was. Wenn ich jetzt jemand bin, der einen dieser Faktoren bei sich weiß, also dass ich weiß, dass ich das habe oder ich habe vielleicht sogar mehrere davon, muss ich mir da jetzt Sorgen machen? Heißt das jetzt automatisch, dass wenn ich anfange zu zocken, dass ich dann direkt süchtig werde? Oder und vor allem auch, was kann ich machen? Ne? Also wenn ich weiß, dass ich mehrere Risikofaktoren bei mir vereine, dann wäre es ja sinnvoll, ein Auge drauf zu haben, dass es nicht in eine falsche Richtung sich entwickelt. Was kann ich machen?
Genau, also wie du gerade schon gesagt hast, es ist mal nur ein Risikofaktor und nicht ein, das ist dein Weg und den wirst du gehen, egal was passiert. Also es ist ganz, ganz wichtig, erstmal Bewusstsein dafür zu haben. Ja, wo bin ich vielleicht anfällig? Was kenne ich von mir selber? Das Aufschieben zum Beispiel. Oder ich weiß, ich bin super leicht ablenkbar und so Reize, wie sie Games einfach einem in einer krassen Dichte liefern, da fahre ich voll drauf ab und 3 Stunden sind vorbei oder 5 oder noch mehr und ich habe das aus den Augen verloren. Das ist ja was, da beobachtet man sich bestenfalls selber und stellt das fest, das ist bei mir so und das andere vielleicht nicht. Das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger erster Schritt, also so zu erkennen, wie funktioniere ich eigentlich auch im Alltag und was habe ich für Muster, gerade wenn es dann auch ans Spielen geht. Also weiß ich, dass ich immer erst zocken will, bevor ich mich irgendwas anderem widme? Oder weiß ich, oh Mann, wenn ich irgendwie Gefühle in mir habe, mit denen ich irgendwie nicht klarkomme, dann ist meine erste Handlung zum Game zu greifen und mich dann einfach 5 Stunden mit dem Spiel so zuzuhauen, dass ich danach dann irgendwie das halt auch nicht mehr fühle, was ich davor gefühlt habe. Wenn ich diese Muster bei mir erkenne, ist es schon mal ein total wichtiger erster Schritt, weil von dem aus kann ich dann sagen, okay, was könnte ich vielleicht anders machen? Also vielleicht kann man sich so eine Art Notfallplan machen. Wenn ich merke, okay, ich komme da wieder rein, ich habe jetzt gerade ein ungutes Gefühl und ich habe den Controller schon in der Hand, da nochmal innezuhalten und zu sagen, okay, was könnte ich denn sonst machen? Und da wäre es gut, davor einen Plan zu entwickeln. Was wären denn Alternativen, die ich eigentlich umsetzen könnte, statt wieder zum Spiel zu greifen?
Wir können es ja auch nochmal konkret machen, wenn wir zum Beispiel wieder zu diesen allgemeinen Dingen zurückkehren, die vielleicht für viele Menschen ein Thema sind, wie die Impulskontrolle zum Beispiel. Wenn ich so merke, oh, ich habe schon wieder länger gespielt, als ich wollte doch gar nicht so lange, jetzt ist es schon wieder so spät geworden und man hat einfach die Zeit vergessen. Und wenn man weiß, dass man so ein bisschen anfällig dafür ist, kann man sich zum Beispiel einfach sagen, okay, ich stelle mir vorher einen Wecker, ich weiß, ich will ja aufhören und jetzt in diesem Moment, wo ich das noch im Bewusstsein habe, da stelle ich mir schon mal den Wecker für später und dann weiß ich, okay, jetzt ist sozusagen die Zeit, die ich mir gesetzt hat, gekommen sozusagen. Ne? Setzt natürlich voraus, dass ich das auch möchte, aber dann kann ich mir in dem Moment, wo ich diese Kontrolle noch habe, mir sozusagen für später sozusagen eine Erinnerung stellen oder auch Emotionsregulation, Gefühle regulieren, wenn ich weiß sozusagen, dass ich dazu neige, eben Spiel dazu zu verwenden, auch zu überlegen, gibt es Alternativen, was würde mir noch helfen, zum Beispiel mit diesen Sachen umzugehen. Sport ist auch ein Thema, ganz, ganz viele Menschen sagen, Sport hilft mir, mit Gefühlen gut umzugehen. Hinterher fühle ich mich besser, wenn ich Sport gemacht habe. Oder eben auch selber zu finden, was ist es für mich, was mir dabei noch helfen könnte, außer nur Games.
Noch eine Ergänzung zum Wecker. Total wichtig, dass der nicht direkt neben einem liegt. Weil Handywecker, wenn ich einfach nur schlummern drücke, das passiert super oft. Dann drückt man da drauf und macht den aus und hat überhaupt nicht realisiert, was eigentlich gerade passiert ist, weil man ist irgendwie in einem Gefecht oder keine Ahnung was, irgendwie ist viel passiert. Ich drücke so ein Ding, ich weiß eine Sekunde später nicht mehr, dass das Ding geklingelt hat. Also das muss wirklich wo stehen, dass ich unterbrochen werde, dass ich aufstehen muss, um zu realisieren, ah krass, ich wollte ja aufhören.
Okay, also wir empfehlen den altmodischen großen Glockenwecker im Nebenraum, der das ganze Haus auf Trab hält.
Und den Hammer.
Super. Es gibt auch so Wecker, da fliegt dann irgendwie so ein Teil weg, wenn die angehen. Da muss man das im Zimmer erst wieder einsam wieder draufsetzen. Also das ist was für die, die nicht aus dem Bett kommen auf jeden Fall.
Das ist dann der endgültige Profi-Tipp. Danke euch beiden. Wenn ihr noch weitere Selbsthilfetipps braucht, dann guckt doch auf www.webcare.plus vorbei. Da findet ihr außerdem auch noch professionelle Hilfeangebote. Und wenn ihr Fragen an diese beiden hier habt, an Benjamin und Jessica, dann kommt doch am 26.06.2026 in unsere Online-Veranstaltung. Dann könnt ihr eure Fragen direkt an das Team von Behind the Screen stellen. Wir sehen uns hier nächste Woche wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat oder vor allem auch, wenn ihr jemanden wiedererkannt habt in dem, was die beiden uns hier erzählt haben, dann schickt die Folge doch gerne dieser Person und abonniert den Podcast gerne, lasst uns ein Like da. Bis nächste Woche.